aus dem großen Themenkomplex, der es wirklich ist, Fromm und Religion, habe ich für heute Abend ergänzend zu dem, was ich mit Rainer auch abgesprochen habe, dass wir uns das ein wenig aufteilen, einen etwas anderen Akzent setzen wollen, auch etwas verstärken zu dem, was ich schon an anderer Stelle vielleicht einmal geschrieben habe. Ich habe mein Referat unter den Titel gestellt, Die Wahrheit wird euch frei machen. Es geht um die Tradition der deutschen Religionskritik von Feuerbach bis Freud. Und dann geht es natürlich darum, was Erich Fromm in dieser Tradition zu suchen hat. Ich selbst kann mich noch gut erinnern an Zeiten, als Religionskritik und auch Ideologiekritik ein großes Thema waren. Diese Zeiten scheinen aber vorüber zu sein. Woran mag das liegen? Dr. Hans-Peter Lichtenberger vom Systematisch-Theologischen Seminar der Uni Bern meinte dazu bereits 1998 bezogen auf die westeuropäische Situation, Zitat, Religionskritik ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten und die freundliche Beliebigkeit religiösen Meinens und Glaubens ist gesellschaftlicher Konsens. Auf dieser toleranten Basis erscheinen Glaubenssachen oder religiöse Optionen, welcher Art auch immer, als Privatangelegenheiten, als subjektive Lebensentscheidungen, die ihrer Natur nach aller Kritik und rationalen Argumentation entzogen seien. Es ist offensichtlich, dass in einem solchen Milieu auch der Allgemeinheitsanspruch des christlichen Glaubens nur noch als ein partikulares Angebot auf dem Markt des religiösen Pluralismus angesehen werden kann. Bezüglich anderer Weltgegenden ergänzte er übrigens damals schon, Zitat wieder weiter, dabei erweisen sich Fundamentalismen, die häufig Politik und Religion verbinden, als weitgehend immun gegen die Religionskritik der westeuropäischen Aufklärung. Nun, eine persönliche Beobachtung zu Beginn. Vor einigen Monaten hatte ich eine Einladung, da versammelten sich ein Gutteil der deutschen katholischen Bischöfe in Mainz und Bischof Ackermann aus Trier hielt den Vortrag und unter großer Zustimmung und großem Beifall der Kollegen, die vielleicht nicht einverstanden gewesen wären, sind wahrscheinlich gar nicht erst erschienen, trug er Thesen vor, die mich seitenlang an Erich Fromm massiv erinnerten. Ich habe also den Eindruck gewinnen müssen, der christliche Humanismus hat offensichtlich mittlerweile den Sieg auf der ganzen Linie, den Durchmarsch in der katholischen Kirche, zumindest unter den deutschen Bischöfen, erzielt. Das hätte ich mir vor 2-3 Jahrzehnten so noch gar nicht vorstellen können. Erich Fromm nämlich, immerhin ein Mann, doch ein bisschen auch aus einer anderen Zeit, 1980 schon gestorben, erschien zu seinen Lebzeiten manchen seiner Leser und vielen seiner Kritikern merkwürdigerweise als Verteidiger der Religion. Das ist deshalb so überraschend, weil eine einigermaßen aufmerksame und gründliche Lektüre eigentlich deutlich zeigt, dass davon gar keine Rede sein kann. Erich Fromm hielt Religion ganz offensichtlich aber für ein ambivalentes Phänomen. Daher der Titel dieser Tagung. Ihr Doppelgesicht bestand für ihn in ihrer lebensfördernden, Sozialität und Hoffnung gebenden, humanistischen und in ihrer autoritär unterdrückenden und ausgrenzenden Möglichkeit und in den entsprechenden Projektionen, die damit verbunden sind. Er nannte seine eigene Position eine nicht-theistische Mystik, stellte sich damit aber durchaus in die Tradition einer religiösen Erfahrung, denn er selbst ist ja auch, wie Sie wissen, oder wie Sie wahrscheinlich wissen, stark sozialisiert gewesen durch die jüdische Orthodoxie, die er nie als unterdrückend und belastend empfunden hat. Deshalb brauchte er auch nicht wie andere solche Kämpfe mit dieser Tradition oder mit anderen auszuführen. Also diese Aggressivität, die wir bei vielen Religionskritikern finden, die finden wir eben bei Erich Fromm nicht. Möglicherweise hat das einige irritiert. Aber in dieser humanistischen Tradition, in der er sich selbst sieht und für die er ja eine Renaissance erwirken wollte uminterpretierte er Aussagen der Heiligen Schriften, des Judentums, des Christentums und auch des Buddhismus, stets ganz offen im Sinne dieser radikal-humanistischen Position. Das muss man auch sagen, wenn man Erich Fromm liest, das ist eben nicht das, was die Autoren zum Teil intendiert haben, sondern das ist eben das, was ein moderner Mensch damit noch anfangen kann. Er sah, wie übrigens auch der von ihm geschätzte marxistische Philosoph Ernst Bloch, in der Geschichte der Religionen die Geschichte der geistigen und seelischen Entwicklung des Menschen, die für ihn noch nicht zu Ende war, weil die Hoffnungen der Religion auf Liebe, auf Frieden, auf Freiheit und vieles andere noch keineswegs eingelöst sind. Dass er aber ein nachmetaphysischer Denker ist, der selbst nicht mehr an Gott glaubte und kirchlichen und kirchenähnlichen Organisationen, seien sie nun jüdisch, christlich oder was auch immer, fernstand, das machte er eigentlich immer ganz klar. Aber anders als viele andere Religionskritiker hat er eben Religion nicht einfach in Bausch und Bogen verworfen, sozusagen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten wollen, und er hat religiöse Menschen nicht als Feinde betrachtet oder wie ein Irrenarzt seine Patienten, was viele Religionskritiker tun. Man muss manchmal schon sagen, dass der Ton, der da manchmal angeschlagen wird, bis hin zu Leuten wie Richard Dawkins, mir ein wenig übertrieben erscheint. Ich kann die Haltung der Abwehr und der Kritik sehr gut nachvollziehen, und die haben auch alle viele gute Argumente, diese Religionskritiker, aber es kommt manchmal eine Hochnäsigkeit und eine Arroganz dabei zum Vorschein, die mir völlig unangebracht erscheint. Nun, ich sprach eben schon von der jüdischen Sozialisation und von den Traditionen, aus denen Erich Fromm stammt und die ihn geprägt haben. Und bevor ich jetzt zu dieser großen Tradition der deutschen Religionskritik komme, die der Aufklärung, zum Beispiel der französischen Aufklärung eines Voltaire, überspringe ich mal an dieser Stelle, ist der Hinweis sehr, sehr wichtig, dass eben schon große jüdische Denker wie Moses Maimonides in seiner negativen Theologie im Mittelalter, wo er Gott alle positiven Attribute absprach, weil sie Vergötzungen seien, dass Baruch Spinoza, also in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, der mit seinem Pantheismus zwar ausgeschlossen wurde aus seiner jüdischen Religionsgemeinschaft, aus seiner Glaubensgemeinschaft, aber der eben viele heimliche Anhänger unter den prominenten deutschen Dichtern und Denkern fand, bei anderen auch, aber in Deutschland waren es Leute wie Lessing und Goethe, Herder und Büchner, Feuerbach, Heine und Nietzsche, die eigentlich alle Spinoza-Fans waren. Und dann schließlich noch wichtig, neben diesen beiden genannten aus der jüdischen Tradition für Erich Fromm und auch ganz aktuell, weil es noch zu seinen Lebzeiten waren, Hermann Cohen, dessen 1919 erschienenes Buch »Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums« schon im Titel im Grunde genommen das Programm sehr deutlich macht. Hier wird die jüdische Tradition mit der Tradition des deutschen philosophischen Idealismus verbunden. Und auch dieses Werk und dieses Denken hat Fromm tief beeinflusst. Jeder einzelne der nun folgenden genannten Religionskritiker hätte natürlich ein eigenes Referat, ja eine eigene Tagung verdient. Ich kann hier nur ein paar wenige Aussagen skizzieren und Fromm dazu in Beziehung setzen, sonst wird es deutlich zu lang. Der Ausgangspunkt meiner Darstellung ist eine Bemerkung des polnischen Philosophen Leszek Kolakowski, über die ich bei der Lektüre seines großartigen Werkes, dreibändigen Werkes »Hauptströmungen des Marxismus« einmal gestolpert bin. Dort gibt es ein kleines Kapitel über Erich Fromm im dritten Band, wo er ihn fast, kann man sagen, überraschend plötzlich den Feuerbach unserer Zeit nennt. Das finde ich eine ganz großartige Kennzeichnung, allerdings nur dann, wenn man sich nochmal klar macht, wer dieser Ludwig Feuerbach gewesen ist, und deswegen möchte ich auch mit ihm beginnen. Zunächst möchte ich noch sagen, dass in diesem Beitrag Kolakowskis über Erich Fromm, dass der sein Urteil dort von einer großen Sympathie für fromm getragen ist, für seine menschenfreundliche Haltung. Ganz anders bewertet er zum Beispiel Sartre, Bloch, Adorno oder Marcuse. Fromms quasi religiöse Begeisterung für den Menschen von Feuerbach geerbt zu haben, dass Fromm auf die menschliche Leiblichkeit und Sinnlichkeit als Fundament gesetzt hat, aber ebenso auf die Fähigkeit des Menschen zur Vernunft und zur Liebe. Rainer Funk hat den Titel meines damaligen Buches Vernunft und Liebe, das ist schon der ganze Fromm, das ist sein Programm. Er hat schon darauf verwiesen. Das ist sozusagen der Kern, den Kolakowski meint, wenn er von einem Feuerbach unserer Zeit spricht, denn das ist eigentlich schon das Programm von Ludwig Feuerbach gewesen. Die Beziehung eines Ichs zu einem Du, das ist mit Liebe gemeint, so wie das später im 20. Jahrhundert Martin Buber aufgegriffen hat und zum Programm gemacht hat, der natürlich auch die Verwandtschaft zum Denken Ludwig Feuerbachs, aber auch zum Denken Erich Fromms sofort erkannt hat. Domagoj Akrap, der war auch schon mal bei einer Tagung dabei vor einigen Jahren, meinte daher, bezugnehmend auf dieses kurze Kolakowski-Zitat, in seinem Buch Erich Fromm, ein jüdischer Denker, Fromm stünde Feuerbach eigentlich viel näher als Marx. Da ist zwar ein bisschen etwas dran, aber das geht mir dann doch zu weit. Ja, man kann und sollte Erich Fromm einen Naturalisten und auch einen atheistischen Materialisten nennen, wie es schon Ludwig Feuerbach war. Ja, es ist richtig, dass die schwärmerische Anthropologie, wie sie Feuerbach vertrat, bei Erich Fromm viel stärker zum Ausdruck kommt als bei Karl Marx, zumindest in dessen Schriften nach 1844. Und wer sich bei Marx ein bisschen auskennt, die Frühschriften sind von 1843, 1844 und das Hauptwerk von Marx ist sozusagen dann bis 1866, wo der erste Band des Kapitals erscheint. Also schon in diesen späteren Schriften, ob das jetzt im Kommunistischen Manifest ist oder in vielen anderen Veröffentlichungen, tritt dieser schwärmerisch-utopische Humanismus von Marx sehr stark zurück und bei Fromm bleibt er in viel stärkerem Maße erhalten. Und wir werden vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir in Trier zu Gast sein werden, weil da auch das große Karl-Marx-Jubiläum gefeiert werden, noch intensiver darüber reden, dass Erich Fromm doch den Karl Marx vielleicht ein bisschen allzu sehr als großen Humanisten und Menschenfreund interpretiert hat. Aber, und hier widerspreche ich jetzt wieder Herrn Akrap, Fromm war doch ganz und gar auf der Seite von Marx und dessen berühmter Thesen über Feuerbach, indem er den Menschen vornehmlich doch als Produkt gesellschaftlicher Kräfte betrachtete. Das heißt, die Kritik von Marx, auf die wir gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen, zielt eben in die Richtung. Marx war begeistert von Feuerbach, war ein großer Fan, aber er sagte, der Feuerbach macht den Fehler, er sieht den Menschen nur als Naturwesen, als Gattungswesen, aber in Wahrheit sind es doch die gesellschaftlichen Verhältnisse und die ökonomischen Verhältnisse, die den Menschen viel stärker prägen und der Mensch, wenn er denn eben sozusagen sein Schicksal selbst in die Hand nehmen will und soll, und da sind wir uns ja alle einig als Humanisten, der muss das eben tun, indem er politisch tätig wird und die Gesellschaft verändert. Und Feuerbach ist im Grunde genommen Philosoph geblieben, nicht Politiker geworden, nicht Revolutionär geworden. Und da ist im Grunde genommen der einzige wesentliche Unterschied zwischen Marx und Feuerbach, dass er den quasi überbieten wollte, nach dem Motto, nicht nur reden, handeln. Und ebenso wie Feuerbach schrieb Erich Fromm doch ziemlich allgemeinverständlich, was Ludwig Feuerbach und Erich Fromm später unglaublich populär machte. Da der Ludwig Feuerbach ziemlich in Vergessenheit geraten ist, will ich nochmal daran erinnern, dass nach Hegel, der in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts sozusagen der dominierende, aber auch der bekannteste Philosoph in Deutschland gewesen ist, die 40er Jahre ganz und gar Ludwig Feuerbach gehört haben. Er war unglaublich populär Und selbst bei seinem Tod, ungefähr 1870, 71 ist er gestorben, sind Tausende von Anhängern zu seiner Beerdigung gekommen. Also wir können uns das kaum mehr vorstellen. Und auch da gibt es eine gewisse Analogie, eine gewisse Parallelität zur großen Popularität, die ja auch Erich Fromm zu Lebzeiten schon genossen hat. Nun, das mit dem Produkt der gesellschaftlichen Kräfte. Marx hat diesen Punkt vielleicht sogar zu sehr betont, vielleicht sogar zu ausschließlich in den Sinn genommen. Da kommen wir gleich bei Freud nochmal drauf, denn Freud bietet sozusagen dem Fromm den Anlass für ein Korrektiv dann auch wieder gegenüber dieser einseitigen Perspektive, die Karl Marx einnimmt. Übrigens, auch das ist ein Problem, was Erich Fromm oft bekommen hat. Er hat bestimmte einseitige Perspektiven, die sich verabsolutiert haben. Das heißt, wo die Autoren gesagt haben, Gott ist nichts anderes als ein erhöhter Vater. Berühmtes Freud-Zitat. Ja. Da hat er dann zugestimmt, gleichzeitig aber auch gesagt, ja, da ist was dran, aber damit ist nicht alles gesagt. Ja. Und viele Denker, Freud und Marx, selbst zum Teil Ludwig Feuerbach, machen den Fehler, wenn sie dann mal was Richtiges gefunden haben, zu meinen, sie hätten sozusagen eine monokausale Erklärung und damit wäre das Thema erledigt. Das ist es nicht und auch Marx, der in seiner berühmten Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie 1843 mit dem schönen Satz begonnen hat, dass die Kritik der Religion für Deutschland im Wesentlichen abgeschlossen sei, das ist heute einer der berühmten und berüchtigten Irrtümer von Karl Marx. Nein, nein, da fing sie gerade erst richtig an. Nun, ebenso wie Feuerbach schrieb, Fromm, allgemeinverständlich und das machte ihn populär, aber ähnlich wie Feuerbach führte das auch zu vielen böswilligen und dummen Fehlinterpretationen und Missverständnissen von seitens der Gegner. Also mich hat ja bei der intensiveren Beschäftigung mit Erich Fromm immer wieder verwundert, obwohl der Mann eigentlich doch ziemlich gut verständlich schreibt, was für krasse Fehleinschätzungen oder was für merkwürdige Urteile über ihn und über bestimmte Dinge, die er geschrieben hat, gesprochen worden sind, die, wie gesagt, wenn man etwas genauer hinschaut und gründlich liest, eigentlich fast unverständlich erscheinen. Witzigerweise ist das auch Ludwig Feuerbach so gegangen. Die Gegner einer bestimmten Theorie haben ja nun mal an sich, dass sie gerne ihre Opponenten diskreditieren und das tun sie eben nicht auf sachliche Art und Weise, sondern auf unsachliche Art und Weise, um sie fertig zu machen. Denken Sie zum Beispiel dran, wie Gerhard Schröder damals den Kirchhoff im Fernsehen demontiert hat mit seinen Vorschlägen zur Steuerreform. Ja, dieser Professor aus Heidelberg, er machte ihn einfach lächerlich. Bei Ludwig Feuerbach, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das kennen, also wenn ich als Jugendlicher in unsere Buchhandlung ging und fragte nach Feuerbach, dann sagte mein Buchhändler immer, der Mensch ist, was er ist. Ja, und wenn ich nach Nietzsche fragte, dann sagte er, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Also wenn das ist, was von unseren großen Geistern übrig bleibt, ja, das sind natürlich genau die Parolen, mit denen die Gegner versucht haben, die lächerlich zu machen und zu sagen, diese Flachköpfe, diese Blödmänner, die braucht ihr gar nicht ernst zu nehmen. Was dieses Feuerbach-Zitat angeht, ist das ganz lustig. Da hat Feuerbach nämlich eine Rezension geschrieben über ein Kochbuch. Und aus dieser Rezension ist dieser Satz, ja, der sollte auch ein Scherz sein. Und da tut man so, als wenn das sozusagen der Kern der Feuerbachschen Philosophie gewesen wäre. So geht man mit seinen Gegnern um. In intellektuellen Kreisen machen sich da keine Illusionen. Zunächst einmal stand Fromm, wie schon Karl Marx, aber vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein, weil er ihn nur selten erwähnt und meist in Beziehung zu Marx erwähnt, der ihn weitergedacht habe, mit seinen Grundpositionen zur Religion tatsächlich ganz auf den Schultern von Ludwig Feuerbach. Dieser hatte in seinem Buch Das Wesen des Christentums 1840 mal mindestens so ein Kracher wie Haben oder Sein oder Die Kunst des Lebens von Erich Fromm zu seiner Zeit, den Menschen als eigentlichen Gegenstand der Religion bezeichnet, nicht Gott. die Geschichte der jüdisch-christlichen Religion. Und zunächst mal ging es tatsächlich, das Buch heißt ja Das Wesen des Christentums, heißt noch nicht Das Wesen der Religion, darüber hat er später ein Buch geschrieben. Diese Geschichte war für Feuerbach, wie später auch für Fromm, die Geschichte der Emanzipation des Menschen von seinen jeweiligen historisch bedingten Gottesvorstellungen. Bereits vor Freud führte Feuerbach aus, dass Religion sozusagen das kindliche Wesen der Menschheit darstellte. Das hatte er natürlich auch ein bisschen von Hegel. Damals waren alle ein bisschen von Hegel bei. Heute sind alle ein bisschen Bluna. Dass Religion sozusagen das kindliche Wesen der Menschheit darstelle, sozusagen eine vorbewusste Phase, in der der Mensch sein eigenes Wesen außerhalb seiner selbst zu finden glaubt. Also das ist das die berühmte Projektionsthese. Ja, der Mensch verlegt sein eigenes Wesen, aber auch seine Sehnsüchte, seine Ideale außer sich und so entsteht sein Gottesbild. Und wie bereits der protestantische Theologe Friedrich Schleiermacher vor ihm, der ja geschrieben hatte, Frömmigkeit sei das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, kam Ludwig Feuerbach zu dem Urteil, nach umfänglichen Studien in den Religionen früherer Zeiten, mit dem Material, was ihm damals in den 40er Jahren zur Verfügung stand, die Religionswissenschaft und auch die historisch-philologische Forschung in der Theologie hat natürlich da auch in den Jahrzehnten danach noch erheblich dazu geliefert. Aber auf der Basis dessen, was ihm zur Verfügung stand, kam er zu dem Urteil, Zitat Feuerbach, das Abhängigkeitsgefühl des Menschen ist der Grund der Religion. Das, wovon der Mensch abhängig ist und sich abhängig fühlt, ist aber ursprünglich nichts anderes als die Natur. Zitat Ende. Ist Gott, und jetzt kommen wir an einen ganz zentralen Punkt, wo man fast das Gefühl hat, da aktualisierte Fromm den Feuerbach nur, aber wir müssen immer, wenn ich jetzt das so einordne in diese philosophische Tradition, bedenken, wir haben es hier mit einem Psychoanalytiker zu tun. Das heißt, die Perspektive, aus der Fromm das tat, ist nochmal ein bisschen eine andere. Aber die Aussage, ist Gott, Zitat, das schlechthin Positive, der Inbegriff aller Realitäten, ist der Mensch das schlechtweg Negative, der Inbegriff aller Nichtigkeiten. Zitat Ende. So heißt es schon in Feuerbachs Klassiker Das Wesen des Christentums. Damit ist eigentlich genau das bezeichnet, was Fromm später psychoanalytisch begründet autoritäre Religion nennen würde. Noch ein Zitat von Feuerbach, die Grunddogmen des Christentums sind realisierte Herzenswünsche. Das Wesen des Christentums ist das Wesen des Gemüts. Zitat Ende. Jetzt sind wir ja hier auch aus Anlass dieses Reformationsjubiläums. Und wir werden ja auch über Martin Luther und Calvin, wir haben es eben schon gehört, und vielleicht auch noch über andere Dinge, die speziell die Reformationsgeschichte betreffen, auch noch in der weiteren Tagung bestimmt einiges Interessante hören. Aber Sie merken schon die Pointe, die doch hier sehr stark auch auf Luther und Calvin und überhaupt auf die Protestanten abzielt, die nämlich bedeutet eben, nochmal Zitat Feuerbach, Gott ist ewig, gerecht, heilig, wahrhaftig und in Summa, Gott ist alles Gute. Dagegen aber der Mensch ist sterblich, ungerecht, lügenhaft, voll Sünde und Laster. Da haben Sie den Augustinus, da haben Sie den Martin Luther und da haben Sie genau das, was Erich Fromm so problematisch fand, genau wie schon Ludwig Feuerbach. Wenn Religion, wie Rainer Funk es vorhin schon gesagt hat, den Effekt hat, dass es die Menschen klein macht, unterdrückt, dass es ihren Wert herabsetzt, ihren Stolz bricht, dass es ihre Entwicklung verhindert, dann ist es autoritäre Religion und nicht humanistische Religion. Und das ist ja das eigentlich Revolutionäre, dass der Mensch sagt, dann lehne ich sie ab. Ein klassischer religiöser Mensch sagt, nicht wir haben zu bestimmen, was Gott von uns verlangt, denn da müssen wir in die Heiligen Schriften schauen, in die Bibel oder was es auch immer ist. Und der Mensch hat sich dann zu dem zu verhalten, was Gott von ihm verlangt. Hier findet sozusagen die mit Vorboten sozusagen sich ankündigende endgültige Wende statt in der Geschichte des Abendlandes. Nein, alle Forderungen der Religion an den Menschen müssen sich messen lassen daran, ob sie dem Wohl des Menschen dienen. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie zurückzuweisen. Das bedeutet aber auch, der Mensch ist das Maß aller Dinge und nicht mehr Gott oder heilige Schriften oder sonst etwas. Ich glaube, wir können uns die Radikalität dieser Wende heute kaum mehr so richtig vorstellen, weil sie uns ein gutes Stück weit natürlich längst selbstverständlich geworden ist. Aber man trifft auch immer wieder noch religiöse Menschen, die natürlich genau in dem umgekehrten Schema befangen sind, dass sie sich permanent fragen, wie sie sich eben richtig zu verhalten haben. Oder wie hat es Luther gesagt, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und die es als Hybris und vermessen und fürchterliche Sünde des Hochmuts empfinden würden, wenn sie sich anmaßen würden, ein eigenes Urteil darüber zu fällen, was für sie gut wäre. Ein glühender Verehrer, ich habe es ja eben schon gesagt, von Ludwig Feuerbach, war Karl Marx. Ich zitiere mal aus einem Brief von Karl Marx aus Paris an Feuerbach vom 11. August 1844. Zitat: Erlauben Sie mir das Wort Liebe, die ich für Sie besitze. Das, Karl Marx, also wenn Sie, ich glaube, das ist der einzige Brief, außer denen an seine Frau, wo er irgendwo mal dieses Wort gebraucht hat. Ich meine, er hat Friedrich Engels unendlich viel zu verdanken und das war der treueste aller treuen Freunde. Aber das Wort Liebe hat er, glaube ich, nie gebraucht, nicht einmal gegenüber Engels, ja. Damit Sie einmal sehen, was dieser Ludwig Feuerbach für den Karl Marx bedeutet hat. Ich habe viele Bücher gelesen über Marx, wo es heißt, ja, das war mal so eine jugendliche Schwärmerei, aber dann hinterher war der Feuerbach für den Marx gar nicht mehr wichtig. Der hat den ja natürlich überwunden und hat dann natürlich viel Wesentlicheres da drauf gesagt. Alles überhaupt nicht wahr. Ja, wie das meistens bei Marx ist, hat er 90% von jemand anders, nämlich von Hegel, von Feuerbach, von Smith, von Ricardo, von den französischen Frühsozialisten und dann setzt er noch einen drauf und gibt ihm seine eigene Wendung und das ist dann Marxismus und so war Karl Marx. Aber dass er wirklich einen Menschen so geliebt hat, das war eben Ludwig Feuerbach. Und auch wenn er ihn später partiell kritisierte und ergänzte, hat er ihn lebenslang geliebt und geschätzt und seine wahre Bedeutung sehr wohl verstanden. Aber dieser Karl Marx hat eben dann auch schon, vorwitzig wie er war, 1844, im Januar 1844 geschrieben, Zitat: Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendet und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Das ist übrigens, der zweite Teil ist ein sehr bedenkenswerter Satz, dass die Kritik, nämlich der Religion die Voraussetzung aller Kritik ist, halte ich für weiterhin richtig. Dass sie aber im Wesentlichen abgeschlossen sei, gehört, wie die weitere Geschichte zeigte, eben zu den zahlreichen falschen Prognosen von Marx. Aber Marx ist schon auch großartig manchmal. Ich muss ihn jetzt, damit ich nicht auch denselben Fehler mache, wie ich ihn eben kritisiert habe bei anderen, nämlich mal das Zitat weiter vorlesen. Dann wird es nämlich richtig gut. Jetzt kommt nämlich dieser Hammersatz, der aber, den man in den Kontext einordnen muss, um den Kern der marxistischen Religionskritik zu verstehen. Da schreibt nämlich Marx, Zitat: Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Und jetzt kommt's, sie ist das Opium des Volkes. Das Opium für das Volk hat erst Lenin geschrieben. Sie ist das Opium des Volkes. Ja, nach dem Motto, wenn es den Menschen so schlecht geht, dass sie in der Wirklichkeit sozusagen sie keine Hoffnung mehr haben, dann bleibt ihnen nur das Opium der Religion. Es geht noch weiter. Zitat wieder Marx. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertals, dessen Heiligenschein die Religion ist. Ich lese noch weiter vor, weil jetzt geht er in Richtung Martin Luther. Selbst historisch hat die theoretische Emanzipation eine spezifisch praktische Bedeutung für Deutschland. Deutschlands revolutionäre Vergangenheit ist nämlich theoretisch. Es ist die Reformation. Wie damals der Mönch, so ist es jetzt der Philosoph, in dessen Hirn die Revolution beginnt. Na gut, er meinte sich selbst. Luther, so schreibt er weiter, hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz an die Kette gelegt hat. So viel zu Marx. Nun, Marx hat im Weiteren, weil er sich ja Fragen der Ökonomie zugewandt hat, sich nicht mehr weiter mit solchen Fragen beschäftigt und hat die Tatsache, dass also aus der Religion nichts Konstruktives und Emanzipatives zu holen sei, beziehungsweise er hat das als Tatsache konstatiert. Friedrich Engels hat sowohl in seinem, also eine Menge Sachen haben die beiden ja zusammengeschrieben und auch Friedrich Engels hat viele wichtige Schriften verfasst. Und was auch mittlerweile bekannt ist, manchmal hat auch Friedrich Engels Schriften verfasst, die unter dem Namen Karl Marx erschienen sind, weil Karl Marx mal wieder keine Zeit hatte oder krank war oder aus anderen Gründen. Aber in Engels eigener Schrift Der Deutsche Bauernkrieg von 1850 und auch in dem ganz späten Werk kurz vor Engels Tod zur Geschichte des Urchristentums von 1894 hat Engels mehr als Marx durchaus gesehen, dass unter anderen historischen Umständen als denen der bürgerlichen Gesellschaft Religion natürlich auch emanzipativen Charakter haben kann. Genau das, was Fromm eben betont hat, zu sagen, beides ist möglich. Religion kann Opium des Volkes sein, aber sie kann auch zur Emanzipation des Menschen und zur Humanisierung der Lebensverhältnisse dienen. Diese revolutionäre Dimension in der Religion schätzte Marx zu gering ein. Marx glaubte stattdessen, ich zitiere ihn nochmal abschließend, das Privateigentum hat uns so dumm und einseitig gemacht, dass der Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir ihn haben. Er also als Kapital für uns existiert oder von uns unmittelbar besessen, gegessen, getrunken, an unserem Leib getragen, von uns bewohnt etc. kurz gebraucht wird. An die Stelle aller psychischen und geistigen Sinne ist daher die einfache Entfremdung all dieser Sinne der Sinn des Habens getreten. Auf diese absolute Armut musste das menschliche Wesen reduziert werden, damit es seinen inneren Reichtum aus sich herausgebäre. Sie wissen, warum ich dieses Zitat noch vorgelesen habe. Haben oder sein. Da ist der Marx beim späten Erich Fromm wiederzufinden. Der nächste in der großen Ahnenreihe der Religionskritik, Friedrich Nietzsche, wird bei Erich Fromm selten erwähnt. Und dennoch gibt es Beziehungen zwischen den beiden, auch einige zentrale Punkte der Religionskritik von Nietzsche hat Fromm aufgegriffen und weitertransportiert. Er erwähnt ihn nur selten, wenn auch häufig genug, um annehmen zu dürfen, Fromm sei mit Nietzsches Werk durchaus einigermaßen vertraut gewesen. Nietzsche, der sich nicht selbst ganz zu Unrecht für den, Zitat, ersten Psychologen seiner Zeit, Zitat Ende, hielt, nimmt ja bekanntlich einige zentrale Erkenntnisse der Psychoanalyse vorweg, auch was die Religion betrifft. Auch er argumentiert, Religion entwerte das Leben, verkleinere den Menschen, behaupte eine in Wahrheit nicht existente Hinterwelt, wie Nietzsche das nennt, als wahre Wirklichkeit und lenke dadurch die Aufmerksamkeit der Menschen von realen Verbesserungen irdischer Zustände ab. In diesem einen Punkt ist er übrigens ganz nah bei Marx, mit dem er sonst wenig gemein hat. Auch, dass das Christentum Platonismus fürs Volk, wieder ein Nietzsche-Zitat sei, das sahen wohl beide gleich. Wie Nietzsche sieht Fromm die Mischung aus Hoffnung und Hass, die die urchristlichen Gemeinschaften geprägt hat, siehe dazu vor allen Dingen viele Stellen im ältesten aller Evangelien, dem Markus-Evangelium, aber auch einige aus dem Lukas-Evangelium, dem Jakobusbrief, dem Korintherbrief. Wenn Sie es im Frommforum nochmal nachlesen, schreibe ich Ihnen die Stellen rein, dann können Sie es nachschlagen. Tatsächlich war dieses Urchristentum auch viel Fantasiebefriedigung für die Unterdrückten, wie es Erich Fromm in seiner Schrift Das Christusdogma 31, ne? Rainer war es, 1930 war es sogar schon, 1930 geschrieben hat. Und obwohl es durchaus eine gewisse Nähe von Fromms Begriff des revolutionären Charakters zu Nietzsches meiner Ansicht nach ziemlich unglücklich gewählten Begriffs des Übermenschen gibt, denn wir wissen ja, was die Nazis draus gemacht haben, oder Übermensch in Englisch heißt Superman, ja, dann denken wir an diese Comicfigur. Das war natürlich nicht die Intention von Friedrich Nietzsche, sondern Friedrich Nietzsche hat sehr wohl gesehen, dass wir Menschen noch nicht fertig sind, und er wollte Menschen, die sozusagen über sich hinaus wachsen. Er war an großen Vorbildern interessiert, an Leute wie Goethe und so weiter. Die waren sozusagen für ihn Menschen im großen Sinne des Wortes, denen es nachzueifern gelte. Das waren sozusagen Vorbilder für Übermenschen. Und nun ja, man sieht ja, wie man Begriffe missbrauchen kann, aber man muss auch zugeben, der war nun wirklich nicht glücklich gewählt, meine ich zumindest. Im Unterschied zu Nietzsche würde Erich Fromm aber, ich habe ja schon mal gesagt, eben vereinfacht gesagt, Vernunft und Liebe, das war sein ganzes Programm, eine so extreme Form von Individualisierung, wie sie Nietzsche als sein Ideal vorschwebte, nicht empfehlen. Als Aristoteliker durch und durch hatte er einen starken Hang zum rechten Maß und sah eben in der Entwicklung unserer Vernunft und unserer Liebesfähigkeit das höchste erreichbare Ziel und nicht im Übermenschen. Wie Nietzsche meinte Fromm allerdings schon, dass die Kirche, ich meine, gemeint ist jetzt die christliche Kirche, Zitat Nietzsche, exakt das ist, wogegen Jesus eigentlich gepredigt hat. Und die protestantische Rechtfertigung durch den Glauben hielt er ebenso wie Nietzsche für eine Verkehrung des Evangeliums, sei es doch Jesus eigentlich um eine andere Lebenspraxis gegangen und nicht um den Glauben. Modern gesagt, glauben kann man vieles, unsere Glaubensvorstellungen sind eben zeitbedingt und sind meistens auch falsch, also zumindest falsch im Sinne von vorläufig. Ja, entscheidend ist, steht ja auch schon in der Bibel, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, es kommt auf die Lebenspraxis an. Das hat der Nietzsche immer betont, deswegen hat er das Christentum auch so gehasst, weil er gesagt hat, der einzige Christ, den es jemals gegeben hat, der ist am Kreuz gestorben. Alle, die danach kamen, die haben immer nur vom Glauben gefaselt, anstatt mal was zu ändern in ihrem Leben. Das ist zwar nicht ganz richtig, es hat in der Tradition des Christentums auch viele gegeben, die das auch gelebt haben. Ja, und Nietzsche hat an anderer Stelle auch mal geschrieben, dass deswegen das wahre Christentum immer möglich sein wird, aber eben nur für wenige. Das kann man vielleicht auf alle anderen Weltreligionen, lieber Jürgen Mohn, übertragen. Die wahren Religionen werden auch immer nur von ganz wenigen ernsthaft gelebt. Da waren sich auf jeden Fall Leute wie Nietzsche und Fromm auch ganz einig. Und da hat der Erich Fromm den Nietzsche auch so ganz selbstverständlich verarbeitet. Ganz besonders stark eben in dieser frühen Schrift von der Entstehung des Christusdogmas, von der dann viele Kritiker wieder behauptet haben, dass Erich Fromm sich davon verabschiedet habe, dass er in späteren Schriften von dieser sehr kritischen Haltung abgerückt sei. Das ist aber falsch, und Erich Fromm hat auch selbst darauf hingewiesen, dass das falsch ist. 1963 im Vorwort zur amerikanischen Erstausgabe dieses Text von 1930 schreibt er selbst, Zitat, er habe damals die gesellschaftliche Funktion der Religion als Ersatz für reale Befriedigung und als Mittel zur sozialen Kontrolle einseitig betont. Meine Ansichten in dieser Beziehung haben sich zwar nicht geändert, ich würde aber heute auch den Gesichtspunkt, den ich damals schon im Auge hatte, hervorheben, dass die Geschichte der Religion die Geschichte der geistigen Entwicklung des Menschen widerspiegelt. Zitat Ende. Sigmund Freud. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, als dessen legitimer Schüler, gibt es eigentlich irgendwo ein Glas Wasser? Langsam könnte ich mal eins brauchen. Das wäre ganz lieb, wenn jemand mal so einen trockenen Hals. Als dessen legitimer Schüler sich Erich Fromm zeitlebens sah, was ihm von den Vertretern der freudschen Orthodoxie seit den 50er Jahren aber bestritten wurde, verfolgte in seiner Religionskritik eine andere Spur als Marx, quasi die biologische. Er betrachtete das Gattungswesen Mensch, nicht das Gesellschaftswesen, wie Marx. Wieder diese ergänzungsnotwendige Perspektive. Also bei Freud kommt sehr oft dieses einseitige, ist nichts anderes als. Und nicht nur Erich Fromm, sondern auch wir Religionswissenschaftler haben immer wieder, wenn wir uns mit Freud beschäftigt haben, darauf hingewiesen, das ist ja nicht verkehrt, das mit dem Vaterbild und so weiter, dass das da irgendwie Einfluss nimmt auf unser Gottesbild und so weiter. Aber wie konnte denn der Mann sozusagen auf die verrückte Idee kommen zu glauben, damit wäre alles Wesentliche gesagt. Ja? Tatsächlich war Freud klug genug an anderer Stelle, sich da auch wieder zu korrigieren und zu widerrufen und dann doch zu sagen, gibt auch noch andere Dinge. Aber wir alle wissen auch, Sigmund Freud war kein religiös sehr musikalischer Mensch, er war ein religiös unmusikalischer Mensch. Er hatte einfach für viele dieser Dinge keinen Sinn und deswegen konnte er dazu auch jetzt nicht so wahnsinnig viel beitragen, über das hinaus, was er Gott sei Dank und wertvollerweise beigetragen hat. Freud stöhnte einmal zu Recht, und zwar am Beginn seiner berühmten Schrift Die Zukunft einer Illusion, da ging es eben um Religion. Wenn es sich um Fragen der Religion handelt, machen sich die Menschen aller möglichen Unaufrichtigkeiten und intellektuellen Unarten schuldig. Zitat Ende. Nun, wir sprachen schon von den religiösen Projektionen, diese Idee von Feuerbach griff er auf. Inhalt dieser religiösen Produktionen sind nach Freuds Ansicht die unerfüllten und Freuds Ansicht nach auch immer unerfüllbar bleibenden, Zitat, ältesten, stärksten und dringendsten Wünsche und Sehnsüchte des Menschen, Zitat Ende. Also Religion ist nach Freud im Wesentlichen Wunschprojektion und ihre Bilder sind Illusionen. Kritiker wie Hans Küng haben dem entgegengehalten, das bedeutet ja noch lange nicht, dass sie deshalb falsch oder unerfüllbar seien. Freud würde wahrscheinlich entgegnen, wenn er noch könnte, ja, das stimmt. Schon wahr, ja. Also ich habe nicht behauptet, dass ich sagen kann, ob die falsch oder richtig sind. Aber sag mir mal, wie glaubwürdig ist das denn? Wenn man mal genauer hinschaut und so weiter, glaubst du denn selber daran, dass das mal so kommen kann, dass das mal so werden wird und so weiter? Also wie realistisch sind sie? Es geht Freud nicht um Fragen von richtig oder falsch, sondern um Fragen von glaubwürdig oder unglaubwürdig. Und für einen modernen Menschen sind natürlich viele, ganz herzlichen Dank, lieber Klaus, viele religiöse Vorstellungen sind für uns schlicht und ergreifend unglaubwürdig geworden. Und da können wir wieder anknüpfen. Nietzsche hat ja geschrieben, Gott ist tot. Ja, auch wieder ein merkwürdiger Satz, wenn man ihn nicht richtig versteht, weil was er gemeint hat ist, für uns moderne Menschen sind eben die Erfahrungen und die Gedanken und die Gefühle, die Menschen früherer Epochen damit verbunden haben, als sie an Gott gedacht haben oder von Gott gesprochen haben oder zu Gott gebetet haben, die sind nicht mehr nachvollziehbar. Das sind nicht mehr unsere. Deswegen ist Gott tot. Das ist keine Aussage darüber, dass Friedrich Nietzsche das beurteilen könnte, ob Gott lebt oder tot ist oder so etwas, sondern es geht immer darum, um psychische, um innerpsychische Vorgänge, nicht um ontologische Realitäten. Fromms Ansichten über Religion decken sich also durchaus mit denen Freuds, so insoweit es um die Religion des gemeinen Mannes, so nennt das Freud an einer Stelle, geht. Und Freud ergänzt noch dazu der Einzigen, die diesen Namen tragen sollte. Weil Freud hatte einen Briefpartner, Romain Rolland, der ihm immer versuchte, eine andere Perspektive, eine Religion als ozeanisches Gefühl, das geht so ein bisschen in die Richtung auch der X-Erfahrung bei Erich Fromm und so weiter. Also das war ein Mensch, der ein religiöser Mensch Und der schaffte es einfach nicht, diesen religiös unmusikalischen Freud irgendwie davon zu überzeugen, dass da was dran sein könnte. Freud antwortete dann nach großem Zögern, weil er auch nicht unhöflich und unfreundlich sein wollte. Also er könne sich das nur so als Regression in ein frühkindliches Stadium vorstellen, wo sozusagen die Grenzen so verschwimmen und so weiter, wo die Welt eben noch nicht so strukturiert und übers Gehirn wahrgenommen würde. Mehr fiel ihm dazu nicht ein. Dass da noch was anderes sein könnte, hat er einfach nicht entdeckt. Nun fasse ich mich kurz an. Ich habe hier noch ein paar Seiten geschrieben, nochmal speziell zu dieser Schrift der Entwicklung des Christusdogmas, eine psychoanalytische Studie zur sozialpsychologischen Funktion der Religion von 1930. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, das war der Beginn von Fromms eigenständigem Denken und da greift er sehr stark auf seine Quellen zurück. Also so wie ich eben bei Marx gesagt habe, wo hat denn der Marx es her, kann man sagen, da ist es Freud plus Marx und dann kommt noch ein bisschen Max Weber und Alfred Weber, bei dem der Fromm studiert hat und so weiter, ein wenig Nietzsche und so weiter und so weiter. Aber daran kann man eben gut erkennen, wo sind sozusagen die Wurzeln des Frommschen Denkens. Und daran können Sie aber auch erkennen, weil den Namen habe ich ja jetzt genannt, wie sehr dieser Erich Fromm doch in dieser Tradition der Religionskritik gestanden hat. Fromm hatte ja auch schließlich Soziologie studiert und befand sich im Frankfurter Institut für Sozialforschung zu dieser Zeit unter lauter Neomarxisten. Er kehrte nun aber Freud um, stellte ihn sozusagen vom Kopf auf die Füße, wie Marx gesagt hätte. Nicht die Religion ist eine Neurose, wie Freud gesagt hat, sondern eine Neurose ist für Erich Fromm eine Religion, eine quasi privatisierte Form, die nicht im Einklang mit den religiösen Vorstellungen der sozialen Umwelt steht. Häufig ist es ein frühes Stadium von Religion, es kann aber auch ein höheres sein. Freud, so auch, schreibt auch Erich Fromm, habe für die eigentliche religiöse Erfahrung keinen Sinn gehabt, wie er auch Mythen nicht gut verstanden habe, anders als der Erich Fromm in vielem Suspekte C.G. Jung, dem er also zubilligt, dass der dafür wesentlich größeren Sinn und Talent gehabt habe. Fromm betrieb eine Hermeneutik des Misstrauens, wie das der Philosoph Bollnow mal genannt hat, gegenüber allen Ideologien, Idolen und auch einer narzisstischen Selbstvergötzung, wie sie auch in den Religionen häufig zu finden ist. Und das in der Hoffnung, Menschen von Lügen und Illusionen befreien zu können. Wir haben eben noch am Abendbrottisch darüber geschrieben, wie aktuell das wieder ist, dass man Menschen, denken Sie an unsere postfaktischen Diskussionen, die wir da führen, davon befreien muss, dass also Aufklärung sozusagen wieder Not tut und dass eben auch Wissenschaft im richtig gebrauchten Sinne des Wortes, nicht im dogmatischen Sinne des Wortes, zu verteidigen ist und dass Erich Fromm einer dieser wichtigen Verteidiger dieser wissenschaftlichen Haltung geblieben ist, dass Fromm durch und durch ein Aufklärer gewesen ist und geblieben ist, nur eben keiner von der streng atheistischen Sorte, weil er in allen Systemen die Wirklichkeit der menschlichen Seele fand. Vielleicht ein wenig romantischer als andere, weil er die Hoffnung auf ein gelungenes Leben auch unter schwierigen Umständen nicht aufgab. Sie verstehen die Anspielung auf Adornos Satz, dass es eben kein richtiges Leben im Falschen geben kann. Fromm war der Ansicht, sehr wohl kann es auch in einer schwierigen Situation, auch in einer grundsätzlich verkehrten Situation, gelungenes Leben geben und unter schwierigsten Umständen kann es menschliches Glück und Zufriedenheit geben und menschliche Entfaltung. Für Fromm ist wahre Religion Erfahrung, nicht Bekenntnis. Für ihn zählte Orthopraxie, nicht Orthodoxie. Für ihn war Religion ein psychisches Grundbedürfnis, nicht Glauben an Transzendenz. Ein großer Teil dessen, was real existierende Religionen waren und sind, waren für Fromm autoritäre Religionen und daher abzulehnen. Religion aber gänzlich abzulehnen, ich habe es schon mehrfach gesagt, das bedeutete für Fromm, das Kind mit dem Bade auszuschütten, weil damit ja alle konstruktiven Elemente, die es in der langen und vielfältigen Geschichte der Religionen auch gibt, mit ausgeschüttet würden. Wir werden gewiss morgen noch mehr darüber hören und darüber diskutieren, wie Fromm Martin Luther und Calvin eingeordnet hat. Ich möchte nur ganz kurz darauf verweisen, dass diese Schrift, Die Furcht vor der Freiheit, Escape from Freedom, in dem er diese Angriffe gemacht hat, aus dem Jahr 1941 stammt, mitten im Zweiten Weltkrieg, mitten zu einer Zeit, als sich die Nazis auf Martin Luther berufen in ihrem Antisemitismus und sagten, der hat das doch auch schon geschrieben, hier schaut doch mal, unser größter Deutscher, Martin Luther. Man muss das also auch ein wenig einordnen, diese Angriffe, warum und wie. Und wie gesagt, darüber werden wir bestimmt noch mehr hören. Ich möchte aber nochmal auf das Thema Ambivalenz hinkommen und auf das Doppelgesicht, denn auch bei Martin Luther hätte Erich Fromm natürlich Fortschritte im Sinne humanistischer Religion und sogar Übereinstimmung mit seinen eigenen Ansichten entdecken können. So zum Beispiel in Luthers Wort, das, woran dein Herz hängt, das ist deine eigentliche Religion. Auch das ist ein Satz, der auch aus einem Buch von Erich Fromm in gleicher Weise stammen könnte. Fasst jedenfalls wunderbar zusammen, was Fromm sagen wollte, wenn er sagte, was ist denn eigentlich Religion? Nicht, was wir so an Bekenntnis oder was wir so zum Teil selber meinen, was wir glauben und so weiter, sondern wenn wir Gewissenserforschung betreiben, dann ist doch das, woran unser Herz hängt, wofür wir wirklich uns aufopfern, wofür wir leben, das ist unsere eigentliche Religion, nichts anderes. So einfach kann man das auch sagen, man muss gar nicht so eine verquere pseudowissenschaftliche oder auch wissenschaftliche Sprache gebrauchen, um das auszudrücken. Michael Schmidt-Salomon hat vor einiger Zeit in einer Sendung, die ich im Internet gehört habe, weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kein Radiosender sie ausgestrahlt hat, zusammen mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr, darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, das Falsche falsch und das Richtige richtig zu nennen und dass man eben sozusagen in Fragen der Religionskritik keine falsche Toleranz üben dürfe. Hier ging es natürlich, das ist ja unser heißes Thema heute, um den Islam, wo es sozusagen, um einen anderen Komiker zu zitieren, so ist, natürlich können sie über den Islam Witze machen, es ist nur die Frage, ob sie noch die Zeit finden werden, die Pointe zu erklären. In dieser Situation gibt es natürlich auch sozusagen eine gewisse Grundfeigheit, nicht nur bei den Medien, sondern ich glaube bei uns allen, dieselben Kriterien der Religionskritik auch auf andere anzuwenden, weil dort noch kein Verständnis da ist. Also aufgeschlossenere Muslime, mit denen man sich unterhält, sagen, wir sind vielleicht gerade im Stadium von Luther und der Reformation angekommen. Wir sind noch nicht im Stadium der Aufklärung und der modernen Religionskritik angekommen. Das ist ein Teil wahrscheinlich unseres heutigen Problems. Jedenfalls wollte ich in diesem Zusammenhang nur noch den kleinen Hinweis geben, dass es vielleicht schon deutlich geworden ist und es wird noch deutlicher, wenn man sich das berühmte Buch von Erich Fromm, Ihr werdet sein wie Gott, wo er die eigene jüdische Tradition nochmal im humanistischen Sinne neu interpretiert hat, anschaut, dass es ja kennzeichnend ist für eine Religion. Und Martin Luther ist da auch eine ganz wichtige Station, dass es sozusagen immer eine innerreligiöse Religionskritik gibt. So wie der Buddha ein Kritiker des Hinduismus war und ein Reformator des Hinduismus und dann kamen wieder andere, so weiter. Religionen entwickeln sich eben tatsächlich auch immer weiter. Ihre Gottesbilder, ihre Menschenbilder verändern sich. Und man sollte, glaube ich, diese Kraft nicht unterschätzen und man sollte auch darauf hoffen, dass auch in anderen Religionen diese Fähigkeit drinsteckt, dass Religionen sich dadurch verändern, dass sich Menschen zunächst einmal von Teilen der bisher von ihnen als sakrosankt angenommenen Traditionen trennen und sich dadurch Religionen im Laufe der Zeit auch verändern lassen. Ja, also auch wir Christen haben das getan. Auch in der Bibel gibt es unmögliche Stellen, die lässt man dann still und leise unter den Teppich fallen, da redet man nicht mehr drüber. Man nimmt die anderen Stellen, die humanistischen, die kreativen, die konstruktiven Stellen, und hält sich an die Und auf diese selektive Art und Weise der Wahrnehmung und der Uminterpretation bleibt man einerseits in der, als Gläubiger an die Tradition gebunden, verwirft die also nicht vollständig, aber auf der anderen Seite kommt man damit auch weiter und verändert natürlich auch Religion. Und damit bin ich beim Schluss angelangt. Warum hieß mein Vortrag, die Wahrheit wird euch frei machen? Nun, als dieser Satz geschrieben wurde für das Johannesevangelium, in dem er ja bekanntermaßen steht, hat der Autor natürlich nicht an unsere heutige wissenschaftliche Wahrheit und an unseren Wahrheitsbegriff gedacht, sondern die Wahrheit des Glaubens an Jesus Christus wird euch frei machen. Das war damals die Intention. Und Erich Fromm ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie er sozusagen einem modernen Leser, in dem er dieses Zitat auch immer wieder gern gebraucht, das so heimlich unterjubelt, so nach dem Motto, die Wahrheit, die uns heute frei machen wird, ist die Wahrheit der Aufklärung, die Wahrheit der Orientierung an Fakten, die Suche nach objektiver Wahrheit, an die wir uns immer nur werden annähern können. Es ist nicht mehr die Wahrheit eines Glaubens an ein höheres Wesen. Es ist nicht mehr die Wahrheit von vor 2000 Jahren. Ich danke Ihnen.